And here we are, exclusive from the heart of the action, where the thrill of collecting never ends. This is your Tagashaw of sports cards, folks. Dive in for daily updates, jaw-dropping pulls, and the latest trends in our hobby we love. Ready to kick off? Let's dive into the action, folks. It's game time. And here is your host, Marcus, a.k.a. Graded Moments.
Ja, Alex ist heute stumm. Vielleicht habe ich das extra gemacht heute. Jetzt ist er aber, glaube ich, am Start.
Visiert wie ein Schützenfest, dieser Podcast. Ihr seid euch, Langen.
Ja, das war nicht so wichtig, was Alex gesagt hat. Alex hat gesagt, ihm geht's gut und die können schon wieder Wochenende haben.
Ich habe gerade die Details erzählt, was wir am Samstagabend der Card Madness machen.
Ja, hast du schönen Teaser jetzt gegeben. Wollen wir das gleich raushauen oder erst am Ende? So einen kleinen Cliffhanger schon gegeben oder direkt?
Wir warten einfach noch bis zum Ende der Show, würde ich sagen. Wir machen das jetzt auch mal wie so ein Qualitätsformat.
Sehr schön. Schönen Cliffhanger, Leute. Lohnt sich dran zu bleiben. Es gibt News für den Samstag des Card Madness Wochenende. Gleich mal ein Hinweis an Alex. Die Halstücher in der DDR damals waren rot-blau. Auf Alex seine Aussage im Podcast.
Blau-gelbe Halstücher. So, was waren das für Tücher?
Gibt's doch. Aber welche Aussage waren die?
Weiß ich gar nicht. So. Das blaue Halstuch war damals DDR. Sag ich doch.
Ja, aber aus welcher Aussage im Podcast bezieht sich das?
Weiß ich nicht.
Was hast du wieder für einen Stuss erzählt in
dem Podcast? Genau. Nur mal ganz kurz, weil ich bin nämlich Historiker.
Natürlich.
Blaue Halstücher gelb eingefasst, davon habe ich gesprochen, waren die Halstücher das waren Sonderstücke und das waren die Ehren-FDJler in der DDR. So, das waren wirklich die machen dir Lagerfeuer mit einer Muschel an. So, du startest aber deine DDR-Karriere mit blauen Halstüchern, dann gibt es ein rotes Halstuch und am Ende gibt es blaue Halstücher gelb eingefasst. So nämlich, Freunde.
In diesem Sinne, der Historiker hat gesprochen.
Der historische Boss.
Schön, dass ihr alle am Start seid. Animatrix, Büroschrank, Kaboomer Cards ist da, Steve O, Streamer, Vintage, meine Strohhüte ist sehr gut, Vanya, Chris ist auch am Start und We Am Sonic, Like Golf, Simon, Jose auf Vogt bei Fanatics Collect ist auch am Start. Schön, dass ihr an diesem Dienstagabend da seid. Ich habe gerade zum Alex gesagt, wir haben heute echt schöne Themen. Also ein Thema freue ich mich besonders drauf, habe ich mich noch so ein bisschen eingelesen eben und ich weiß, dass es dem Alex auch gefallen wird.
Da bin ich. Hast du denn auch ein Plakat gemalt, Markus, dann dafür, wie damals bei der Gruppenarbeit?
Ein Plakat habe ich im Kopf dafür gemalt, ansonsten
habe ich mal Notizen. Bevor wir, jetzt habe ich wieder was gelernt, danke Alex, ich habe es nur bis zum Blauen gepackt und dann kam die Wende. Ich würde sagen, gut für dich. So, also, ich habe Karten mit dabei. Es gibt heute einen kleinen Mailday. Den ausführlichen Mailday gibt es Donnerstag in meinem Stream. Aber ich habe schon mal so zwei kleine Leckerbissen mitgebracht. Und zwar, auch wenn das Gerücht umhergeht, dass ich nur noch Strohhüte trage und Waifus suche, das stimmt nicht ganz. Ich sammle auch immer noch Sportkarten, ihr kleinen Schlawiner da draußen. Deswegen einmal diese wunderschöne Karte hier. 2011 Topps Tier 1. Babe Ruth, PSA 9 mit einem Match-Worn-Schlägerstückchen drin.
Sehr nice.
Wie schön ist diese Karte?
Sehr schön.
Wirklich sehr schön. Sehr schön, oder? Also man muss wirklich sagen, mit diesen Memorabilia-Karten, da sind manchmal die Karten so ein bisschen lieblos tatsächlich. Die fand ich wirklich sehr, sehr schön. Richtig geiler Color-Match. Und weil am Ende des Tages ist ja auch einfach die Wahrheit, Match-Worn oder Game-Used? Es ist auf jeden Fall, der Schläger wurde im Match getragen und dann im Game geused an den Saarländer. So. Weil du kriegst von Babe Ruth halt irgendwie nichts und deswegen, also ein Autogramm kann ich mir jetzt halt nicht leisten, deswegen ist es diese Karte geworden. Und danach geht es weiter. 1956er Topps, Jackie Robinson, PSA 1, aber guckt euch doch mal dieses wunderschöne Eye-Appeal an. Das sollte uns allen mal wieder vor Augen halten. auch PSA-1-Karten können richtig geil aussehen. Guck mal, die ist richtig schön centered, Farben sind richtig satt, nicht ausgeblichen und halt ein Action-Shot, ne? Das muss man auch sagen. Damals waren ja viele Karten dann irgendwie dann Fotos oder Zeichnungen und ich fand das halt schön, dass das hinten so ein bisschen Action im Hintergrund hat. Das sind die beiden Karten als Spoiler, den Rest dann am Donnerstag, ihr kleinen Halunken.
Mhm. Du hast noch mehr Karten bekommen, oder was? Wann ist der Rest?
Ich habe noch mehr Karten. Es war halt irgendwie so eine Abfrage nach einem halben Jahr Ship My Cards tatsächlich. Da waren auch Karten mit dabei, wo ich mir dachte, huch, was hat mich denn da geritten? Eine habe ich auch heute schon an einen von euch da draußen verkauft. Da wollte ich mal inkognito Karten auf eBay verkaufen. Dann kriege ich eine DM. Vom lieben Daniel. Hi, ich höre immer deinen Podcast mit Markus. Vielen Dank dafür. Ich würde gerne diese Karte kaufen. Ich verhandle auch nicht nach. Da dachte ich mir, okay, nice Deal, machen wir. Jetzt treffen wir uns die Tage auf einen Kaffee. Dann kriegt er die Karte von mir.
Sensationell. Die Welt ist klein, die Kartenwelt ist am Ende klein, wirklich. Heißt du da auch Hamptons Card Club auf eBay?
Ich heiße da auch Hamptons Card Club, aber was sind halt, ja, Markus, komm jetzt, aber was sind halt denn die Chancen?
30% Karten, geht die immer. Die du da drin hast, ist schon die Chance. Nicht so klein. Genau, ja. Also Info zur Trade Night. Zur Nacht der Nächte haben wir noch. Vorab.
Ist das krank? Ist das krank?
Dann steht aber viel früher an eine Promo, beziehungsweise ein Tag in Ida Oberstein.
Genau.
In 2 Wochen, ne? Ist es schon soweit?
In 2 Wochen. Es ist Wahnsinn. In 2 Wochen treffen wir uns in Ida Oberstein am 22.08. ab 11 Uhr. Wir machen das so, weil es ist ja auch, es wurde uns nämlich heute wieder bewusst tatsächlich. Es gibt ja auch teilweise Leute, die hören den Podcast dann nur, die sind nicht so turboaktiv auf Instagram oder sind auch nicht in den Streams mit dabei.
Oder gar nicht
auf Deswegen, Instagram. Deswegen, oder auch gar nicht auf Instagram. Deswegen für euch, wir werden morgen auf das Hobby, auf dem Instagram-Account, werden wir den Flyer packen von dem Collector's Day. Mit Uhrzeit, Programm, was wir vorhaben. Wenn ihr kommen wollt, schreibt doch bitte uns einfach. Das Hobby, einfach auf die Story antworten und dann schicken wir euch die Adresse und Tipps, wo ihr parken könnt und alles andere. Uns einfach schreiben und dann seid ihr am 22.08. mit dabei.
Ja, genau. Übrigens, das Hobby lohnt sich auf jeden Fall sowieso mal reinzufolgen. Da wird sich einiges an Content auch auf den Kanal immer mehr verschieben. Mehr dazu genau. Sicherlich dann zur Gelegenheit, aber gerne da schon mal reinfolgen, falls ihr da noch nicht folgt, dem das Hobby und dann gibt's jetzt da auf jeden Fall morgen auch den Post zu für Ida Oberstein, wo ich mich sehr, sehr, sehr drauf freue, vor allen Dingen auf das Training für One Piece. Da ist er, der wunderbare, eben von an Sebi gedacht, zack, ist er im Chat. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Sebastian.
Hallo.
Hat Madness. Genau. So viel vorab erstmal
genau.
zu den wichtigen organisatorischen Dingen. Was ihr letzte Woche, wenn ihr es verpasst habt, wir haben sehr, sehr viel positives Feedback geholt. Es ist eigentlich immer positives Feedback, wenn Sebi bei uns am Start ist. Da habe ich auch einige Nachrichten wieder nach unserem Hobby-Talk letzte Woche Dienstag bekommen, dass das ein sehr, sehr cooles, sehr, sehr cooler Podcast bzw. Talk war. Hat ja sehr ausführlich über die National berichtet, der Sebi. Und da gab es nochmal einen Post mit ein paar Nummern von Beckett selbst. Die haben da was rausgehauen, The National Numbers. Komme ich gleich, um den Link zu Beckett zu bekommen. Also sie haben da Info rausgehauen, Submissions 282% mehr als im letzten Jahr. Also jetzt geht nur um Beckett an dem Stand. 310% mehr Karten gegradet als letztes Jahr und 443% mehr Autogramme Items, also alles, was mit Autogramm zu tun hat, mehr gegradet und 62% neue Customer im Vergleich zum letzten Mal, also mehr als letztes Jahr. Das sind ein paar Fakten, die jetzt nur Beckett rausgehauen hat. Zeitgleich, fast zeitgleich, ich weiß gar nicht, ob es vorher später war, aber ungefähr um den gleichen Zeitraum, haben sie announced, dass jetzt auch Beckett erstmal mit den einigen Low-End, sag ich mal, Tiers gestoppt hat. Ich weiß gar nicht, normal, glaube ich, und was da drüber, ich weiß gar nicht, wie das heißt, normal und startet auf jeden Fall jetzt erst mit Express. Genau. Dementsprechend haben wir jetzt da auch Backlog. Das haben jetzt, glaube ich, alle, außer CGC, ist, glaube ich, da ist, glaube ich, kein Backlog. Aber Tech hatten wir, PSA sowieso hatten wir ausführlich berichtet. Und genau, es geht um Base und Standard-Services. Angeblich soll er ab 15. September schrittweise wieder aufgemacht werden. Das ist gar nicht so weit weg, also guten Monat. Mal gucken, ob das klappt. Grund ist wohl dafür, dass auch zwischen Juli letzten Jahres und Juli diesen Jahres insgesamt über 100% die Submissions gestiegen sind. Und ja, dementsprechend haben sie da jetzt die kleineren Services. Das heißt, ab da geht es jetzt auch erst ab $80 pro Karte erst los mit den Gradings. War zu erwarten.
Ja, also. Ja, ich meine, wir hatten es ja letzte Woche ja auch so ein bisschen angesprochen und hatten uns da ja so ein bisschen darauf committed, dass es vielleicht dem Hobby gar nicht so ungut tut, wenn vielleicht Grading ein Ticken teurer wird, um einfach da die Einstiegshürde auch ein bisschen nach oben zu setzen, dass nicht mehr alles gegradet wird. Weil, und da bin ich ganz ehrlich, ich finde, wenn es einem nur darum geht, dass man halt die Karte in so einem Case drin haben will, dann schaut euch doch da auch vielleicht mal die deutschen Alternativen und Player an. Also die werden ja immer sehr, sehr wenig thematisiert und besprochen. Und ich glaube, beim Thema Value-Steigerung guckt man dann doch eher zu den amerikanischen Grading-Unternehmen. Aber wenn es wirklich nur darum geht, dass ihr die Karte irgendwie in so einem Case drin haben wollt, ganz ehrlich, dann macht doch mal einen Tanz mit GSG oder mit AOG, von denen ich momentan wirklich viel Gutes höre. Also keine bezahlte Werbung an der Stelle, aber AOG habe ich jetzt seit bei Richard auch gehört, aber auch schon vorher von Steini in Sachen TCG-Karten. Das kann halt auch mal eine Option sein, ne? Dann supportet lieber eure Local Player, wenn es wirklich nur darum geht, die Karte in so ein Plastikding reinzukriegen.
Ja.
Jetzt mal so ein
Advice. Oder nimmt halt den Plastik-Ding ohne oben ein Label drin und macht es einfach.
Ja, oder ein Zion-Ding. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass. Also man schimpft ja auch immer auf die Firmen und man sagt halt immer, ja, die Firmen sind alle voll blöd und voll langsam und können eh nichts. Aber wir müssten halt auch so ein bisschen gucken, dass wir halt den Abfluss da auch nicht immer so zustopfen. Ja? Freunde.
Ja, das stimmt. Wo wir gerade aber bei dem Thema sind, und zwar hat die National und Fanatics Collect wurde genutzt, um ein bisschen mit den Leuten zu quatschen. Unter anderem vor allen Dingen der Larry Holder, der für Collect bzw. The Athletic schreibt. Ich glaube, das gehört am Ende aber auch mit zu Collect. Und der hat einige Größen des Hobbys interviewt, was läuft gut, was läuft schlecht im Hobby. Und daraus ist ein Bericht entstanden, den ich habe versucht mal zusammenzufassen. Da haben, wie gesagt, der ein oder andere eine Stimme losgelassen von diesen CEOs da draußen. Unter anderem Mike Mahan, der ist CEO Fanatics Collectibles. Der hat, das ist wirklich ganz kurz zusammengefasst, und den ganzen Artikel findet ihr auf der New York Times, dass es für Tops eben vor allen Dingen darum geht, Sport, Athleten, Entertainment enger miteinander zu verknüpfen. Das ist, glaube ich, denen ganz gut gelingt. Und die Erfolg nicht daran nur vermessen, wie viel Boxen verkauft werden, sondern daran, ob Karten stärker ein Bestandteil sind der allgemeinen Sportkultur. Das ist so, wie sie den Erfolg messen. Also nicht nur an Boxenverkäufen, sondern wirklich die etablierten Karten in der allgemeinen Sportkultur, fand ich eine sehr, sehr schöne Aussage. Mhm. eBay Collectibles wurde auch ein paar Stimmen aufgefasst. Das Positive aus deren Sicht ist vor allen Dingen das Thema eine größere Verschmelzung zwischen einem klassischen Marketplace und Live-Commerce ist das eine. Es ist für Sammler leichter, spezifische Karten zu finden. Das Hobby wird globaler, liquider und Vertrauen, Content und Commerce sind so die drei Kernpunkte für eBay. Whatnot war mit dabei, kommen wir gleich auch nochmal zu, dass aus deren Sicht Menschen nicht nur Karten kaufen wollen, sie wollen gemeinsam Karten kaufen. Also das, was wir auch schon immer mal wieder hier besprechen, Streamer, Chat, so wie wir es ja hier auch haben, Community, Auktion und Entertainment, die Sachen zusammen ist für sie ein springender Punkt, der aus deren Sicht immer besser funktioniert. PSA hat auch noch mal was dazu gesagt. Die haben gesagt, einerseits natürlich haben wir ein Problem mit dem Backlog, andererseits zeigt das aber die enorme Nachfrage nach professioneller Authentifizierung. Und das Grading auch ein eigentlich logischer Punkt, aber dass das Hobby sich professionalisiert hat, was Grading betrifft. Früher hieß es, die Karte ist Mint und PSA 10 und PSA 9 oder Near Mint und was auch immer. Heute geht's um Grade, Pop Report, Cert Number, Sales History, Scans und all das, was dazugehört. Also auch die Technik hat sich logischerweise weiterentwickelt. Und das war so der Tenor von PSA. Und Upper Deck, Jason Massara, der übrigens, komme ich gleich auch zu einem anderen Satz, den er noch gesagt hat, dass es nicht, dass es im Hobby immer mehr auch um Storytelling geht. Man muss nicht 48 Parallels haben, sondern es geht um eine glaubwürdige Verbindung zwischen der Marke und dem Sportler. Und das beeindruckt, machen sie beeindruckenderweise mit Michael Jordan unter anderem. Das haben sie da nochmal rausgeführt. Übrigens hat der auch nochmal ein, zwei Sätze gesagt zum Thema Backlog. Der gute Jason, sagt man Massara? Massara? Wie spricht man ihn aus? Du bist doch auf LinkedIn.
Ach so, ich wollte gerade sagen. Ja, ich nenne einfach nur JJ. Deswegen weiß ich nicht, wie wir da sprechen.
Und der hat gesagt zum Thema Backlog, dass, und das ist jetzt auch eigentlich, habt ihr das bestimmt schon mal gehört irgendwo, das ist eine unpopuläre Meinung, die er dazu hat, oder wahrscheinlich eine unpopuläre Meinung, dass das Pricing sehr, sehr zu gering war für eine ganze Weile, weil eben Karten dorthin geschickt worden sind, die einfach Dollarkarten sind und nicht für, und Grading ist eigentlich wichtig für die Valuable Cards, Important Cards, so hat er das gesagt. Und das hatten wir, glaube ich, hier auch ein, zwei Mal schon zumindest im Podcast oder bei uns hier thematisiert. Und ja, ich habe ja da damals, glaube ich, auch gesagt, ich bin noch nicht fertig mit den Gedanken. Ein Gedanke, den ich dazu habe, wann ist eine Karte valuable? Also, weißt du, ich glaube, das ist dieser schwierige Punkt, wenn du sagst, wann ist eine Karte, gibt es da einen Dollarbetrag, gibt es da, weißt du? Das kann sich ja auch in 30 Jahren ändern, dass diese Karte dann valuable ist. Ich glaube, das ist nicht so einfach abzuhandeln, dieses Thema. Das meine ich damit.
Ja, ich glaube, er bricht es halt eher auf so eine finanzielle Ebene runter. Das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Wenn für dich ja die Karte unfassbar valuable ist, emotional, und du sagst, du willst sie schützen, so, dann musst du halt für dich eben abwägen, knallst du die halt eben bei PSA irgendwie rein und bezahlst fürs Grading mehr, als die Karte monetär wert ist, oder nimmst halt einfach eine Option, die halt verfügbar ist. So, und ich glaube, was ihn halt stört ist, und das hat mich, oder stört mich ja auch, und das hatten wir auch besprochen, dass halt einige TCG-Karten gerade so halt nur den Wert haben, weil sie halt eben eine PSA 10 haben, und dann schickst du halt irgendwie 300 Stück dahin und hoffst halt, dass 150 dann mit einer PSA 10 wieder nach Hause kommen. Und die anderen sind dann unter einem Warpreis, weil alle halt auf diesen Gamble gehen. Und das darfst, also das kann es halt eigentlich nicht sein. So, das ist halt, glaube ich, dafür ist Grading halt einfach nicht gedacht. So. Mhm. Aber ich, mir ist auch bewusst, dass da die Meinungen auseinandergehen und dass es auch Leute gibt, die dann Base-Karten im PSA-Slab haben wollen. Ja, ist auch okay, kann jeder machen, wie er will. Aber dann halt nicht wundern, dass gerade der Service irgendwie ausgesetzt ist, weil die Kapazitäten dafür einfach nicht da sind. Ja.
Genau. Das vielleicht noch dazu. Mike Mahan hat übrigens auch noch gesagt, kritische Dinge, die er aktuell bei Fanatics bzw. Tops sieht. Auch spannend, was sie erkennen. Also einmal Product Delays sind so ein Ding, was sie nicht gut hinbekommen und wo sie dran arbeiten. Also Lieferverzug von Produkten hatten wir auch schon ein paar Mal. Quality Issues, wo er gesagt hat, da haben sie schon Dinge besser gemacht, aber sie sind weit weg noch von perfekt und das wollen sie verbessern. Und Accessibility, also Impact on Pricing, da tun sie ja, probieren sie auch schon Dinge aus. Auch sehr, sehr cool. Kommen wir übrigens auch gleich zum coolen Punkt. Also auch da sehr interessante Insights von dem Interviews. Ja, fand ich auf jeden Fall.
Ja.
Genau, das dazu. Dann bleiben wir gerade bei PSA. Wir hatten darüber schon berichtet. Gibt's jetzt dann auch, glaube ich, diesen Slapguard, so nennt er sich, zu kaufen bei PSA. Ich wusste gar nicht, die haben store.psacard.com, einen Shop. Mhm. Und dort gibt es in diversen Farben, in matt, glänzend, transparent, glänzend, in diversen Farben hier diesen Slapguard zu kaufen für, eben habe ich den Preis irgendwo gesehen, $12.99 kann man den dort erwerben.
Ich bin ganz ehrlich, also Animatrix schreibt rein, gibt es in China günstiger. Ja, es gibt basically alles in China günstiger. So, aber am Ende des Tages muss man sagen, dass sie mit $13 günstiger sind als sehr viele deutsche TCG-Dropshipping-Shops, die diese Prügel für €17 verkaufen. Ne? Also, das muss man auch immer ein bisschen in Relation setzen. Und ja, es kostet deutlich weniger, das Ding straight outer Temo zu bestellen. Kann jeder eher so machen, wie er Bock hat. Dann hast du kein PSA-Logo auf der Seite drauf und wie auch immer. Aber Fakt also schon, ich habe mit deutlich höheren Preisen gerechnet. So, und ich muss ganz ehrlich sagen, diese 13 Dollar haben mich eher positiv überrascht, weil die Dinger gehen halt teilweise für 17 Euro, habe ich heute Morgen noch gesehen von ein, zwei Online-Shops. Das ist nochmal ein anderer Schnack.
Ja, also fand den Preis jetzt auch okay. 13 Dollar ist absolut.
Ich habe jetzt ja die ersten, also ich habe davon halt nie, also wenn ich ehrlich bin, davon nie so viel gehalten, weil ich eher so der Slap-Mac-Typ bin. Aber ich muss wirklich sagen, so bei TCG-Karten sieht das schon ganz gut aus, ne? Wenn du so ein bisschen das Motiv triffst mit der Farbe, du hast dann nicht nochmal so diese leicht spiegelnde Scheibe davor, die wieder so ein bisschen was von der Tiefe und Farbenpracht der Karte wegnimmt. Ich kann das schon verstehen, dass die TCG-Sammler das um die Karten knallen und da nicht mit Slapmacs umher hantieren, tatsächlich. Also war für mich auch mal ein Learning. Auch mal über den Tellerrand gucken.
Ja. Weiß gar nicht, ich habe es jetzt hier auf Anhieb gar nicht gesehen, ob es die für verschiedene Stärken gibt. Also
Interessante Frage tatsächlich. Ich habe die auch in China-Land immer nur für Standard 35 PT gesehen. Ich glaube tatsächlich, das ist auch so ein bisschen, weil man sagt, die kommen primär ohnehin um TCG-Slabs drum und die sind halt eben auf 35 PT.
Ja, wahrscheinlich. Info würde so, trotzdem, glaube ich, helfen, einfach mal hier mit was drauf zu schreiben. Aber ja, glaube ich auch, dass es für die Standardkarten sind. Übrigens sehe ich hier auch wieder One Piece. Das verfolgt mich in jeder Ecke hier.
Du bist so drin, ne? Ich freue mich schon, wenn wir in ein, zwei Wochen dein One Piece Mail da hier sehen. Es wird einfach so brachial gut.
Die liegen halt alle noch nicht hier. Ja, das wird eng. Du hast mir heute geschrieben, dass sie ein bisschen länger brauchen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen eng bis Ida Oberstein.
One Piece. Wollt sie wie dich kriegen wir auch nur so in die Sucht rein am 22.8., ne? Glaub mal, mein Freund.
Dann fand ich auch ganz cool, wusste ich auch nicht, auch noch mal abschließend zu PSA. Die haben auf ihrem Instagram-Kanal, ist auch schon zwei Wochen her, aber die haben einen YouTube-Channel, PSA, hat man sich denken können, und haben dort so eine kleine Collector-Story abgefilmt, mit keinem geringeren, der meisten von euch werden ihn kennen, nennt sich King of the Cards auf Instagram. Kyle heißt der Gute, sieht man auf diversen YouTube-Videos immer mal wieder, und glaube ich, die meisten haben ihn dann irgendwo schon mal gesehen, und ja, da gibt's so eine eigene Episode, wo er so ein bisschen begleitet worden ist. Fand ich sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, ob ihr es euch angeguckt habt, aber fand ich eine coole Sache, dass der PSA einen Collector nimmt. Und
das hatte ich mir für Donnerstag aufgeschrieben. Donnerstag ist wieder Rudelguckentag. Wir haben einige Vlogs, die wir uns angucken. Auch die Tops-Doku über den B-Brothers Store. Also da könnt ihr schon mal Popcorn ansetzen. Das ist auf der Watchlist für Donnerstag.
Sehr gut. Also reinschalten. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr es zusammen gucken.
Ich.
War es doch noch nicht ganz von PSA. Und zwar gibt es noch zwei Stats von PSA. Und zwar einmal fangen wir mit der an, die 10 oder die meist gegradeten Athleten je Sportart vom Juli. Finde ich auch immer ganz spannend. Baseball war jetzt nicht so überraschend. Otani mit Abstand 43.000. Ja. Dahinter Ken Griffey mit 9 oder 10.000 knapp. Also so viel dazu. Dann Aaron Judge, Paul Skeens, Roman Anthony, Nick Kurtz, Nolan Ryan, Connor Griffin, Yamamoto und Bo Jackson. Dann haben wir Basketball. Da ist Michael Jordan mit den meisten Karten im Juli mit 34.000. Okay. Dahinter Cooper Fleck mit 27. Dahinter Con Knüppel 13.000. Wemby mit 12. Kobe mit 10. Also ist jetzt alles auch abgerundet. LeBron James mit 8. Steph Curry mit 5. Caitlin Clark, Dylan Harper und VJ Edgecomb. Und was denkst du beim Football? Wer ist es da?
Boah, ich hoffe nicht Cam Ward, den ich auf dem Coverbild gesehen habe. Dann wird mir echt ein Augapfel rausfallen.
Jackson Dart.
Ein Glück. Oh, noch schlimmer. es ist wirklich so atemberaubend, wie so viele NFL-Sammler so nach diesem nächsten Rookie-Hype-Spieler lechzen, obwohl wirklich Stats und Skillset und Toolkasten so hart dagegen sprechen. Also Drake May passt für mich. Keller Williams kann man auch machen auf Platz 4. Aber Jackson Dart, 12.255 Karten im Juli, das sind mehr Yards, die der als die er in seiner Karriere werfen wird. Ja, jetzt. Also ist ja wirklich atemberaubend. Dann hast du Cam Ward mit einem super schlechten Team, mit einer super schlechten Field Vision. Brachial. So. Tyler Schock auf Platz 6. Wow. Shadur Sanders auf der 8. Sag mal, also, es ist wirklich, also Jerry schreibt es auch gerade rein, viele Sportarten suchen den Nächsten. Ich sage nur Doman. Das fällt halt bei Football wirklich immer richtig hart irgendwie ins Auge, ne? Also wirklich dieser Gamble, dieses Suchten, dieses Lechzen nach dem nächsten Blue Chip, das ist wirklich brachial. Und wie auch Anja Matrix gerade reinschreibt, kein Josh Allen, kein Mahomes.
Mahomes
ist siebter. Ist siebter. Doch, da ist er doch. Auf Platz 7. Da ist er, ja. Aber das ist wirklich brachial. Aber ich merke trotzdem, ich habe so Bock auf die neue NFL-Season. Ich habe Bock auf unseren Draft am 22.08. mit dem Biertower in Oberstein. Wir werden reingehen. Ich habe Bock. Und Kabuma Cards spricht gerade ein Thema an, was ich auch finde. Das wollte ich eben auch schon bei Beckett sagen, by the way. Social Media wird stetig geiler. Auch bei PSA, bei Beckett. Ich finde es cool, dass sich auch Beckett optisch von PSA abhebt, aber auch da in Sachen Qualität ein bisschen mehr macht. Holt mich sehr ab.
Ja, also bei PSA hatten wir es schon ein paar Mal gesagt, auch mit den ganzen Infografiken zum Grading, worauf man achtet, wenn man eine Karte
einschickt. Ja, ist gut. So. Jetzt soll die Achsen beschriften und ich bin einfach ein glücklicher Mann. So.
Vollständig
Soccer.
Soccer noch, genau.
Soccer auf Platz 1, wenig überraschend, Lamine Jamal, 5.800 Karten im Juli, Leo Messi mit 4.900, danach Cristiano Ronaldo 2.3 und dann großes Gap, dann geht's weiter mit Haaland, 842 Karten, das klingt jetzt echt gar nicht viel, dann Mbappé 760, Lennart Karl und dann sind wir wieder bei dem Thema, Rookie Gamble, Lennart Karl, Max Domen, Estevao Willian und Endrick auf der 10, Wahnsinn, oder?
Ich muss es kurz mal runterbrechen. Wie viel sind denn jetzt? 5.800 durch 31. Das sind 187 Karten pro Tag von Lamine Jamal, die da im Juli graded werden. Schon wild.
Ja.
Wobei das jetzt eigentlich 187.
Ja, ich finde es jetzt gerade nicht so viel, wenn ich ehrlich bin.
Ja, das ist nicht so viel. Wenn man das jetzt vergleicht mit Otani, 43.000, das sind pro Tag, sind das
mehr.
1412 Karten.
Ja. Aber man sieht halt trotzdem, und das schreibt gerade das Thema auch passend rein, da sieht man schon, dass es einfach ein großes Delta gibt zwischen Soccer, also Fußballkarten und halt auch einfach Basketball und sogar Baseballkarten, ne? Was wir ja hier in Europa immer ganz gerne vergessen, dass nur mal zwei verschiedene Level, auf denen da unterwegs gearbeitet wird.
Ja. Und auf Hockey fast mehr so ein bisschen, ne? Celebrini mit 3.065 auf 1, Matthew Schaefer, Wayne Gretzky, Demidov, Bedard, McDavid, Hudson, Crosby, Lemieux und Will Smith und zu guter Letzt noch Formel 1 haben sie mit drinne. Das sind 1.500 für Kimi Antonelli auf Platz 1, dahinter Lewis Hamilton, Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc, Oliver Bierman, Russell, Piastri, Bortoletto und Hadja. Genau. Und es gab es in Kurzform noch die meisten Subjects. Platz 10, Lucario, das ist eine Pokémon-Karte. Cooper Flag auf Platz 9.
Geil, wie du Lucario aussprichst, Alter. Bist doch.
Wie habe ich gesagt?
Italiener geworden. Bonapera, una Lucario, por favor.
Ich war doch gestern auf der italienischen Nacht, habe ich
gesagt. Krank, der spanische Italiener schlägt wieder zu.
Mew, Mev auf 8.
Junge, du bist hier nicht am Bahnhof. Konzentrier dich. Mew, das ist ein Pokémon, Digi.
Ich hab nie Pokémon geguckt. Michael Jordan auf 7.
069, Wahnsinn.
Dragonite auf 6. Otani 5. Gengar auf 4. Luffy auf 3. Charizard auf 2. Und Pikachu auf 1.
Junge, die Frankfurter Hauptbahnhof Edition, das ist ein Meth. Wir graden ein Meth im 5-Gramm-Beutel. Yalla, Habibi. Echt, das ist krank. Okay, sorry, ich kann nicht mehr. Also das Meth hat mich gerade komplett zerrissen. Das ist Wahnsinn.
So, jetzt kommen wir zu einem ersten sehr interessanten Thema. Ich finde, Alex kann nicht mehr. Und zwar, Slap Squatch Sports Cards hatte auf X Tops gefragt, oder ich fange anders an, wusstet ihr, dass Tops die Odds inzwischen in ihren Listen hat? Das ist ja noch gar nicht so lang her. Genau, die haben auf einer Seite tops.com/pages /odds haben die eine Liste, wo man quasi die, also finde ich mega super transparent inzwischen, wie oft findet man Base Refractors in Hobbybox in jedem vierten Pack sozusagen. Oder jede vierte Karte, so rum. Und das haben sie dann dort transparent hinterlegt. So, und dann hat da einer das sich angeguckt, der eben benannte Slap Squad Sports Cards, hat gesagt, hier bei Topps Chrome Update vom Basketball, wo die Debut-Patches drin sind, da ist irgendwas falsch, basierend auf dieser Berechnung. Sieht so aus, als ob weniger Debut-Patches eigentlich da sind, als ihr angegeben habt. Könnt ihr da nochmal drüber gucken. Daraufhin, vielen Dank, Sandra, übrigens, fürs Abo, haben die die Odds angepasst, Topps. Mhm. Und dann hat sich Slap Squatch Sports Cards hingesetzt und hat das Ganze einmal berechnet. Und diese Berechnung fand ich sehr, sehr spannend. Der hat wirklich anhand dieser Odds quasi ein paar Sachen ausgerechnet, die ich euch gerne teilen wollen würde. Und zwar nach dieser Berechnung ist der gesamte Debut-Patch-Pool ungefähr so aufgeteilt. In der Hobbybox sind es 26%, also 26 Stück. In der Jumbo-Box sind es 23%. D-Lite-Box waren es 17 Stück. Value-Boxen 17 Stück. Und Mega-Boxen 17 Stück. Bedeutet im Umkehrschluss, 34% der Debut-Patches liegen in Value- und Mega-Retail-Boxen. Fand ich schon mal einen ersten spannenden Insight.
Ja, und Stand heute sind, glaube ich, schon 33 gezogen worden und bestimmt alle aus Hobbyboxen und Breakers Delight.
Also Leute, kauft euch die Value-Boxen.
Das heißt, ich will jetzt keine Investment-Empfehlung machen, aber wenn ihr auf Debut-Patches geht, geht vielleicht lieber in Breaks, in denen keine Hobbyboxen mehr gebreakt werden und Breakers Delight-Boxen, weil da sind die Schlitten halt schon raus, wenn die Berechnung stimmen sollte.
Ja, er hat auch das Ganze in Dollar anhand der aktuellen Marktwerte umgerechnet. Für eine Megabox müsste man quasi, um eine Debut-Patch zu ziehen, ungefähr $1 Million ausgeben. 1,27 für eine Jumbo-Box, für eine Megabox 1,91, für eine Hobbybox 2,06 und ja, und so weiter und so fort.
Aber das hatten wir, ich meine, wir hatten das Gefühl ja öfters auch mal in den ganzen Podcasts und Streams diskutiert, dass wir immer mal wieder gesagt haben, irgendwie diese Megaboxen, diese Jumbo-Boxen, da kommen halt schon irgendwie ganz, ganz geile Hits auch teilweise raus, ne? Ja. Also jetzt mal ernst, also das hatten wir jetzt schon so oft gesagt und auch so viele aus der Community sagen, ey, wir machen lieber Value auf oder Mega und hast du nicht gesehen und hol lieber zwei Stück. Aber ist da eigentlich auch nicht verkehrt. Ich finde es unterm Strich irgendwie positiv, dass das in den Boxen auch drin ist. Und von daher finde ich sehr, sehr schön. Ich finde es auch gut, dass er so beharrlich ist, dieser Mensch, der ist garantiert Deutscher. Wahrscheinlich auch Wirtschaftsprüfer, maybe. Nein, Spaß, aber schon sehr,
der macht das übrigens sehr, zu vielen Boxen. Also Wax Matrix heißt er auf X, der macht das wirklich, also wenn euch sowas interessiert, der nimmt viele, viele Serien nur immer auseinander.
Aber weißt du, okay, das ist alles schön und gut, aber weißt du, was mich wirklich auf dem Social-Media-Account von Topps so ein bisschen stresst immer? Also ernst gemeint? Wenn die posten, er hat diese unfassbar seltene Karte gezogen. Ja, Bruder, es ist eine One-of-One. Die Karte ist verdammt selten. Das macht mich richtig fuchsig. Wirklich. Es ist atemberaubend. Das kannst du doch nicht hinschreiben. Er hat diese unfassbar seltene Karte gezogen. Ja, diese Karte gibt es halt nur einmal. Also ich finde, vielleicht sollten wir uns da auch in Sachen Social Media noch mal einen Schritt weiterentwickeln. Danke.
Ich muss kurz lachen auch, weil Büroschrank gerade schreibt, können wir kurz auf die Werbung rechts eingehen, was guckt sich Markus da in der Freizeit an? Also erstmal Markus mit C und zweitens diese so Werbung, nämlich. Die da hat nichts mit meinen Klicks zu tun, weil auf X wird von mir nichts preisgegeben, wo ich draufklicke. Aber sehr cool. Hey. Munich Cards, Servus zusammen. Schreibt Hallo. Das erste Mal, Grüße gehen raus. So, ich bin aber noch nicht fertig mit der Auswertung, weil der hat, in diesen Odds wusste ich auch nicht, stehen auch oben die, da steht dann Value Box EA, Value Box SE und Value Box CEE. Weißt du, was das heißt?
Ja, Tell me.
CEE steht für Central and Eastern Europe.
Region.
Genau, okay, East Asia und US Retail und Special Edition für Direct-to-Consumer, Partner wie Walmart und so weiter und so fort. Das heißt, du siehst diese Odds tatsächlich auch auf Regionen bezogen. Fand ich auch sehr, sehr spannend.
Aber da kannst du ja wirklich, also wenn du es drauf anlegst, ja richtig brutal dir die ganzen Breaks einfach reinfahren, gucken, in welchen Regionen was gezogen wird und dann ja einfach für dich entscheiden, lohnt sich das überhaupt da noch reinzugehen.
Korrekt.
Wenn man es auf die Spitze treiben wollen würde.
Und dass hier auch alles stimmt, was der gute Wax Matrix, davon gehen wir jetzt einfach mal aus,
schreibt. Das ist natürlich, das stimmt. Sehr interessant, ich mag ja sowas.
Und der hat eben basierend dessen herausgefunden, dass laut dieser Berechnung für die Megaboxen für Central Europe die Wahrscheinlichkeit der statistische Wax-Einsatz pro Debut-Patch am besten ist. Nämlich, dass du ca. $311,000 einsetzen müsstest, damit du in Europa ein Debut-Patch ziehst. Das ist bei weitem nicht die Million. Auch bei Value-Boxen ist es so. Also ungefähr 3 Debut-Patches müsste es in dieser Region für in den Megaboxen sein und 6 in den Value-Boxen. Fand ich sehr, sehr spannend.
Cool. Aber eine ist ja raus. Die, glaube ich, am meisten ist die eine. Und zwar Cooper Fleck. Wurde gestern gefunden, live on stream in einem Break. Ich muss ganz ehrlich sagen, so die Reaktion war jetzt so, geht so emotional. Also dafür, dass du da irgendwie gerade jetzt wirklich mal die Rente gezogen hast für jemanden, war die Reaktion der Breaker eher bisschen verhalten, wahrscheinlich einfach ein bisschen überrumpelt. Aber krass. Also Cooper Fleck wurde gestern quasi gezogen von Roadie Breakers. Der Spot war wohl irgendwie 515 US-Dollar. Wahnsinn. Das ist halt geisteskrank. Also das haben wir auch gestern in diversen Gruppen besprochen. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, was 5 Millionen US-Dollar sind. Also da kannst du da wirklich das ein oder andere Leben mit komplett durchfinanzieren und sanieren. Also GG auf jeden Fall an die Person, die da den Spot gekauft hat. Jetzt hoffen wir natürlich irgendwie, dass die Abwicklung irgendwie passt. Ich vermute mal, dass der Patch straight zu Golden wandern wird. Oder mal gucken, ob da vielleicht Alt oder Fanatics Collector mal das Portemonnaie aufmachen und sagen, das wollen wir lieber bei uns auf der Plattform haben. Ich bin mal gespannt, bei wem das Ding auftauchen wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass das die Person wohl auch nirgendwo hingeschickt haben will. Also ich könnte mir vorstellen, da wird irgendein Auktionshaus mandatiert, die zu dem Breaker fahren, die das Ding einfach einsacken und dann ist, dann ist das Thema durch.
Aber meinst du nicht, er geht auf den Bounty von Dallas ein? Dallas Mavericks?
Nee, das hatten wir ja auch im Stream schon so ein bisschen angediskutiert. Der Bounty von Dallas ist halt jetzt geht so geil, ne? Also klar, die geben dir, glaube ich, 32 Jahre Lower-Level-Tickets, 2 Stück. Die geben dir ein Ron Rookie-Jersey signed. Du kriegst nochmal ein Fotoshooting, kriegst irgendwie eine Basketball-Experience und hast du nicht gesehen. Aber das hatten jetzt einige Leute auch mal hochgerechnet. Also ist jetzt in Sachen monetärer Wert nicht so das Kracher-Angebot. Das muss man ganz ehrlich sagen. Weil die Experten, das heißt Experten, aber Leute, der Markt sieht die Karte irgendwo zwischen 2,5 und 5 Millionen. Das sind so die Summen, die irgendwie immer fallen die ganze Zeit. Und da muss man, glaube ich, ganz ehrlich sagen, wenn du das Ding irgendwie wegkriegst für 4 Millionen und du gehst dann mit 1 Million zu den Dallas Mavericks, dann kannst du dir für 600.000 € diese Tickets kaufen. Und dann wirst du halt auch nah genug an Cooper rankommen, um dir ein Autogramm zu besorgen und auch mal an seinem Unterarm zu schnüffeln. Also ich glaube, mit dem Geld kannst du dir das Experience nachkonstruieren oder rekonstruieren und hast dann immer noch 2 Millionen auf der Bank, um ein ganz cooles Leben zu haben. Also das Bounty war jetzt nicht so atemberaubend geil.
Ja, wahrscheinlich am Ende. Wer weiß, vielleicht sagen sie, ah, komm, dann geben wir halt auch noch 2-3 Euro dazu am Ende. Wir werden es wahrscheinlich schon sehr bald herausfinden, ja, wo diese Karte, vielleicht behält er sie auch oder sie am Ende. Erstmal.
Das glaube ich nicht.
Meinst du nicht?
Markus, ich glaube, wenn du wirklich 4 Millionen.
Wenn der Markus sagt.
Markus, nee, Markus, jetzt müssen wir mal reden. Okay. Nein, kurz aber gesucht. Markus, einmal zum Aufräumen, bitte. Ich glaube, die Karte würde jeder von uns verkaufen und dann kannst du dir irgendwie eine supergeile andere Cooper Fleck-Karte kaufen. Ich würde, glaube ich, fragen, ob ich die Redemption-Card wieder kriege. Das wäre so Teil von meinem Deal, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, die hätte ich einfach gerne wieder. so für meinen Koffer, für die Journey. Aber das ist viel zu viel Geld. Das musst du verkaufen. Da musst du auch ein bisschen responsible sein.
Klar. Wird er sicherlich so tun. Ja, die wurde gezogen. Sehr, sehr nice. Dann haben wir gab es eine neue Info zu Whatnot. Hatten wir eben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Da gibt es nämlich eine neue Bewertung für die Company. Vielleicht magst du kurz mal für uns Laien, Businessleute, also was heißt denn das, bewertet zu werden von der Company? Also wann wird man denn
bewertet? Also im Prinzip wurde jetzt Whatnot mit dem ganzen Ökosystem und Plattformen und Markenrechten und hast du nicht gesehen, da hängt ja immer deutlich mehr dran als das Bürogebäude und die Mitarbeiter und die Workforce, wurden die auf 20 Milliarden bewertet. Ne? Haben dann nochmal im Vorfeld 545 Millionen US-Dollar eingesammelt in der Investorenrunde. Ne? Und dann geht man nochmal Reihe um, man hält die Hand auf. Unternehmen haben Chance, nochmal Geld reinzuwerfen in den Pott. Das nutzt man dann meistens für den Ausbau von Infrastruktur und Marketing etc. pp., um das Unternehmen weiterhin zu festigen. Wir sind jetzt bei 20 Milliarden gerade und am Ende des Tages dürfen wir, glaube ich, auch nicht vergessen, und das ist ja auch so ein bisschen so eine Hobbykrankheit, die machen ja deutlich mehr als Karten. Ne? Also das ist ja eine richtige Live-Shopping-Plattform, da kannst du alles kaufen. Ne? Du kannst über Bikinis da kaufen, du kannst hier Kochtöpfe kaufen, Restposten, alles läuft über diese Plattform und davon sind Karten auch ein Teil und Collectibles. Ich finde es irgendwie angemessen an dem, was die drehen, was sie für eine Traktion haben. Ich fand es jetzt nicht so dramatisch, ich fand es jetzt auch nicht außerordentlich überraschend. Das hat mich jetzt auch nicht umgehauen, also von daher, ich denke mal, das passt. Die haben den Zeitgeist getroffen, die haben das Thema Live-Shopping sehr, sehr früh aufgebohrt. Und jetzt gilt es, glaube ich, für die anderen da halt sinnvoll nachzuziehen. Ne? Also ich glaube, eBay Live muss da nochmal ein bisschen Tube drücken. Fanatics Collect machen gerade in den USA einen sehr, sehr guten Job. Dann gilt es, glaube ich, für die jetzt in Europa das Thema mal gut und vernünftig auszurollen, weil das wird die Zukunft sein. Also Live-Shopping hatten wir früher schon mal gehabt mit QVC und Quelle. Kommt alles wieder. Und für viele Leute ist es halt eben auch Social Media, ne? Also Austausch, Chatten, nicht alleine sein. Ich glaube, das passt alles.
Ja, vielleicht noch ein paar Zahlen dazu. Die haben insgesamt auch schon 1,5 Milliarden Dollar Kapital eingesammelt seit der Gründung, seit 2019, also in den gut jetzt 7 Jahren. Ja, da sind jetzt noch 3 irgendwie Iconic, Lightspeed, Avra dazugekommen. Sie haben 2025 ein Handelsvolumen von mehr als 8 Milliarden US-Dollar gehabt und gleichzeitig finden auf der Plattform mittlerweile 550.000 Stunden Livestreams pro Woche statt und soll auf Kurs einer Milliarde Jahresumsatz in diesem Jahr sein. In diesem Sinne haben da der ein oder andere gesagt, da gehen wir doch rein, wie sagt man so schön.
Genau. Ja, ich glaube, das kann ich absolut nachvollziehen. Die sind halt super präsent aktuell und ist halt ein spannendes Feld. Aber auch da ist jetzt wieder so, ne, das Thema, was halt die nächste Evolutionsstufe? Ne? Das darf man nicht vergessen. Wir neigen ja dazu, irgendwie immer so eine sehr geringe Aufmerksamkeitsspanne zu haben. Was ist jetzt so die nächste Stufe davon? Ne? Was kommt dann noch? What's next? Da muss man, glaube ich, gucken, weil diese Unternehmen, die ich eben angesprochen habe, mit Quelle und QVC, die gibt es halt alle nicht mehr in der Form, weil die sich halt nicht weiterentwickelt haben. Und ich glaube, das gilt es dann auch für Whatnot und andere Unternehmen.
Ja.
Immer weiter Spaß zu haben und gute Ideen an den Tag zu bringen.
Genau, Sebastian fragt, ist schon bei Alt die Auktion von Cooper Fleck? Hatten wir gerade das Thema, aktuell haben wir sie noch nicht gefunden auf keiner Plattform. Wenn ihr sie irgendwo seht, haut's raus, aber aktuell ist sie noch nirgends aufgetaucht. Ich glaube auch nicht, ehrlich, also mein Gefühl, dass sie nicht bei Alt landet. Plattform. Genau, das zum Thema Whatnot. Dann, was auf jeden Fall auf einer Plattform landen wird, eventuell sehr zeitnah, ist eine neue Lionel Messi-Karte, die ich hoffentlich hier gleich finde, weil wir hatten hier einige neue Posts. Und da war so ein bisschen die Frage, wie gut ist diese Karte? The biggest Messi auto to ever hit auction, steht der Überschrift von Alt, wo wir gerade bei dem Thema waren. Und es geht um die Panini Contenders Historic Rookie Ticket Autograph Championship BGS 9.5, ist eine One-of-One. Autogramm ist eine 10. Und wie gesagt, die Headline habe ich eben vorgelesen. Und was sagt ihr dazu? Gibt ab 20. August bei Alt.
Weiß ich jetzt nicht, ob das die biggest Messi Auto aller Zeiten sein wird. Also, sei mir nicht böse, das ist irgendwie, Ja, also ich finde es gut, dass wir im Hobby immer in Superlativen sprechen. Da haben wir in Deutschland ja auch den einen oder anderen mit dem schwarzen Gurt in der Disziplin. Aber man muss es, glaube ich, mal so ein bisschen auseinanderrupfen. Das ist ein Sticker-Autogramm. Das ist eine Karte, die einen jungen Messi zeigt, aber die Karte, also das Motiv ist älter als die Karte, sodass es halt für die Leute auch immer noch so ein bisschen so, geht so geil. Und jetzt ist auch so Panini Contenders jetzt kein High-End-Set. Also da sehe ich wirklich jede Messi Dynasty, aber 5 Level über dieser Karte. Auch wenn es eine One-of-One ist, es gibt auch eine One-of-One von Benedikt Höwedes. So. Verstehe mich jetzt nicht falsch, aber weiß ich jetzt nicht. Ist für mich jetzt so ein bisschen, ist das vielleicht Ragebait
von denen? Leicht. Würde ich aber bei Alt ehrlicherweise nicht so tippen.
Ja, aber das ist ja wirklich Quatsch. Also das ist the biggest Messi auto ever to hit auction. Sei mir jetzt mal nicht böse, das ist so, ja, weiß nicht, da kannst du dir auch Investment-Tipps aus der Bild-Zeitung holen.
Ja.
Ah, sorry, ist doch wahr.
Ja, habe ich dafür
scheiße.
Ich gucke gerade mein Sticker-Auto in einem Basketball-Set, okay. Karte für mich 10 von 10, aber die größte schreibt auch Fragezeichen, Karte holt mich ab. Also ich glaube, da sind wir uns einig.
Reichen wir uns die Hand, Hand in Hand, Leute.
Hand in Hand. Was auf jeden Fall die größte ist, ist hier dieser Rekord, und zwar für die teuerste One-Piece-Karte. Da sind wir wieder.
Kaum ist Markus in One-Piece drin, geht das Geld in den Markt rein. Es wird Markus gefolgt wie ein weißer Hai einem Heringschwarm in der Ostsee. Es ist der Wahnsinn. Die größte, teuerste Luffy-Karte aller Zeiten, all-time highest public sale, wurde über die Bühne gebracht bei Golden. Sehr, sehr cool. Und zwar ging es um eine One-Piece Chinese Year One World Championship Promokarte für den ersten Platz. Die Karte befindet sich noch in dem Gewinner-Display in der Trophäe, wie die damals überreicht worden ist. Die Karte kann man da aber rausholen. Die hat man jetzt drin gelassen, zur Vollständigkeit halber. Und ist natürlich Wahnsinn, ne? Am Ende des Tages. Und ich glaube, das Play wird halt sein für die Investoren, darauf zu spekulieren, dass diese Karte im Long Run sich in die Liga einreihen wird, eines Illustrator Pikachus, eines First World Champion Pikachus. Und die Analogie ist ja eigentlich gar nicht von der Hand zu weisen. Wenn man das unter dem Gesichtspunkt betrachtet, sind natürlich 718.000 US-Dollar ist nicht viel. Ist natürlich unfassbar viel Geld, auch gerade für eine chinesische Karte. Das sind all so Sachen, die man auch nicht vergessen sollte. War aber sehr interessant, weil auch Golden das so populär gepostet hat. Guten Abend.
Hi Goldie, grüß dich. Ja. Übrigens, Karte von One Piece. Da hat hier jemand, Stock and Trade hat es gepostet und hat geschrieben, coolest Card ever. Fand ich sehr, sehr geil. Weiß nicht, was das für eine Karte ist, aber du zündest die quasi an und dann brennt es das quasi.
Das ist sick.
Und darunter erscheint das Bild. Ich weiß nicht, wie das funktioniert.
Stark.
Und ich weiß auch nicht, was das für eine Karte ist und wo man die kauft und wie man die bekommt.
Vielleicht Meff auf der Karte drauf.
Du Arzt.
Ah, Beleidigung. Ah, okay, da gibt's morgen Betriebsratssitzung.
Aber ich fand's mega cool, sowas mal zu sehen. Im Podcast ist jetzt ein bisschen schwierig zu erkennen, aber man zündet es quasi an und unter dem Feuer erscheint dann quasi die Karte. Also Stocken-Trade auf Instagram könnt ihr das angucken, fand ich sehr, sehr cool. Wollte ich euch mal gezeigt
haben. Aber das finde ich halt geil. Ich finde jetzt, also unabhängig davon, dass es irgendwie One Piece ist oder TCG, ich finde genauso Sachen müssen ja wiederkommen. Das hatten wir ja jetzt auch letztens irgendwie, ich weiß gar nicht, wer das war, gesagt, so 90er, 2000, was es da für geile Kartendesigns gab oder auch Gimmicks in den Karten drin, ne? So Filmrollen, wo man Highlights sehen konnte, Wackelbilder, also diese Hologramme oder auch LCD-Displays, wo auch so kleine Sachen abgespielt worden sind. All sowas muss halt irgendwie auch wiederkommen, wenn ich ehrlich bin. Und Jerry schreibt es gerade rein, sowas braucht halt mal Panini, die drucken lieber das 800er WM-Set. Ich verstehe schon den Punkt. Also ich finde so, bei Panini ist ja halt gerade der Modus eher, okay, wir haben jetzt kaum noch Lizenzen, wir produzieren gerade extrem komische Produkte. Weiß nicht, dann nimmt doch einfach die Lizenzen, die ihr noch habt und macht irgendwas Geiles, Innovatives, dass Leute einfach Bock haben, sich so eine Karte zu kaufen. Also ich werde jetzt nachher, nach diesem Podcast, vom Das Hobby-Podcast, werde ich erstmal auf eBay gehen und gucken, wie ich diese Schlitten herkriege. Finde ich total geil.
Ja, sehr geil. Also auch eigentlich jedes Unikat, weil diese Brandflecken sind ja quasi dann auch sehr
genau
unterschiedlich. Also sehr, sehr cool.
Gerade gerade Breaking News, die Cooper Flag Debut-Patch-Karte ist auf Alt gelandet. 4 Bits, 2,3 Millionen US-Dollar.
Und ich sag noch, ich glaube nicht, dass hier auf Alt landet.
Das ist halt einfach auch das Qualitätsgefälle innerhalb von diesem Format. Nee, aber krass. Krass. Geh mal rein, mach mal ein Beat. Mach mal ein Bit. Beat. Hab gerade dazu eine Mail bekommen. Animatrix ist einfach im High Roller Verteiler drin von Alt.
Ja, da ist sie.
2,3. 4 Bits. Geil. Aber
Bounty.
Wir gehen auf die Karte drauf.
Das heißt
auf die
Bounty Karten. Auction.
Jetzt muss ich auch mir wieder meckern, so, weil die sagen, dass man eine Redemption Card kriegt. Und das ist nicht das Foto der Redemption Card. Das ist das Foto der Karte.
Das ist das Foto der Karte, ja.
Das suggeriert mir jetzt ja erstmal als Käufer, ich würde die Karte ja abkaufen. Tue ich ja nicht. Ich kaufe ja die Redemption Card. Wisst ihr, was ich meine? Na, das muss ich einen Verbraucherschutz geben, Leute. Anzeige ist raus oder was langen.
Ich muss das hier ganz kurz mal lesen, weil hier steht, es ist eine Debut Bounty Action. Dann steht hier, how it works. Wir müssen es mal zusammenlesen.
Okay, wir lesen jetzt mal zusammen. Lies mal vor mit deiner Vorlesestimme.
Bidding on the flags is open right now. Every bid is verified through our standard process and every bid is binding. The auction closes in one of three ways. Schlecht. The card is not received for auction by Thursday. The owner declares it consigned to another auction house. Or the card is consigned to Alt, in which case the auction enters extended bidding on Thursday, August 27. If the card is consigned to Alt, the bounty bid becomes a binding bid and the auction is live. Es ist quasi, sie haben die Karte nicht. Also so verstehe ich es jetzt zumindest. Aber es wird darauf geboten, wenn die Karte zu Alt kommt, was man dafür zahlt, glaube ich.
Das ist crazy. Ich kann es nicht so gut sehen, weil wir über Discord streamen. Das heißt, Markus, da ist es, oder?
Ist jetzt besser?
Ja, jetzt ist besser. Ja. Auch vielleicht für den Chat besser, wenn es ein bisschen größer ist.
Ich mach's mal auf Deutsch kurz für alle. Die Auktion endet auf 1-3 von A. Die Karte geht bis Donnerstag, den 20. August, nicht zur Versteigerung ein. Der Besitzer erklärt, dass sie von einem anderen Auktionshaus übergeben wurde oder die Karte von Alt übergeben. In diesem Fall beginnt die verlängerte Gebotsphase am Donnerstag, den 27. Wenn die Karte an Alt übergeben wird, wird ihr Gebot verbindlich und die Auktion
Checke. Also das heißt, die buhlen im Prinzip, also sie haben ein Agreement mit dem Verkäufer, die buhlen um die Gunst des Verkäufers.
Ja.
Und was sie halt machen, ist ja ganz geil. Das heißt, die Leute können jetzt wirklich bieten. Und wenn das schon so einen Wohlfühlpreis erreicht hat für den Verkäufer und er sagt, okay, jetzt nimm die Karte, lass die Gladiatoren kämpfen, der Kaiser hat Bock, dann ist die Karte bei Alt, dann hast du quasi Extended Bidding und dann ist quasi so die Schlacht der letzten Bieter. Und dann sind die Gebote verbindlich. Okay. Ist aber auch cool. Gab es das schon mal in der Form? Nee. Wahrscheinlich nicht, oder?
Schon nicht gehört bisher. Also zumindest bei Alt steht es das erste Mal. Ich glaube nicht, dass ein anderes Haus es auch schon mal gemacht hat.
Ja, krass. Interessant. Das finde ich interessant. Das werden wir im Auge behalten.
Wird jetzt die anderen Häuser das auch nachziehen, um jetzt zu gucken, wo die höchsten Gebote reingehen?
Eine gute Frage tatsächlich. Ob jetzt die anderen dann nachziehen? Ich bin gespannt. Das Coole ist natürlich, was halt dann Alt machen kann, ist, die können ihm dann ja, es wird wahrscheinlich dann Mutmaßung, auch Teil des Deals sein, die können ihm ja dann, wenn die Auktion dann, also die Karte zu Alt geht und die Gebote sind verbindlich, können sie ihm dann ja schon mal Cash Advance geben. Mhm. Da hat die Kohle noch sicherer und noch schneller, als wenn du die bei Golden zum Beispiel reingibst. Ja. Und Alt hat einfach die Sicherheit, was der Markt dafür bezahlen würde. Also finde ich eigentlich eine ganz smart und transparente Nummer.
Und der Mensch, der gerade die Karte bekommen hat für $500, sitzt zu Hause und sieht, ich habe zumindest
ja, 2,3
Millionen schon mal safe.
Und dann, ich muss das nachher erst mit meiner Frau sagen, guck mal Schatz, wir können mit $500, können wir richtig reich werden. Ich habe da eine richtig gute Geschäftsidee.
Ja. Ich denke, das ist kein Golden Move, die das so machen, die versuchen, die Karte in die Auktion zu holen. Wahrscheinlich werden sie da schon hingeflogen sein, wahrscheinlich zu der Person, wie man es
so kam wieder Ken Golden, wieder mit dem Helikopter und so eine Adidas-Sporttasche mit 2 Mio in Cash drin. Aber spannend. Also Ich finde die Idee von Alt finde ich gut. Es sichert irgendwie sehr viele Sachen ab. Es gibt allen Parteien extrem viel Sicherheit. Why not? Ist doch gut.
Haben wir was Schönes gemeinsam rausgefunden hier live.
Schön. Hand in Hand, und deswegen ist Live-Podcast auch immer richtig stark.
Ja, sehr schön. Vielen Dank. Wo wir gerade bei teuren Verkäufen waren, wir haben noch einen teuren Verkauf von der teuersten Djokovic-Karte, die jemals verkauft worden ist, der ja auch bei dem Fanatics-Fest am Start war. Und zwar wurde die Topps Chrome 25 Super Refractor 101 PSA 9 Auto 10 für $99,000 verkauft, also knapp 100.000 ist damit die teuerste Djokovic-Karte ever wieder am Start.
Was ich mich bei Tennis immer frage, wird Tennis irgendwann noch mal mehr an Popularität im Hobby gewinnen? Oder ist das halt wirklich jetzt so das höchste Gefühl? Ich habe letztens mit jemandem darüber diskutiert. Persönliche Meinung, ich glaube, es geht noch mal weiter nach oben, weil die Generation der Spieler gerade ziemlich cool ist. Ne? Du hast so Alcaraz, du hast einen Zinner, du hast einen Zverev da mit drin. Also irgendwie habe Gefühl gehabt, so nach Federer und Nadal war so eine kleine Lücke, dann war Djokovic da, aber es fehlte so ein bisschen diese Story drumherum, ähnlich wie zur Formel 1, wenn ich ehrlich bin. So, da ist gerade irgendwie auch wieder coole Charaktere am Start. Ich bin mal gespannt, wohin Tennis geht.
Ich glaube auch, dass das noch, dahinter sind übrigens auch noch 16-, 17-Jährige, die auch schon gegen Zverev oder zuletzt gespielt haben, die auch richtig gut sind. Also ich glaube schon, dass das, wie überall steht's und fällt's mit irgendwie Legenden oder guten Spielern. Ja. Am besten auch noch einen deutschen Spieler, irgendwie der nach Zverev, wenn wir da irgendwie was rum haben, dann hast du es auch irgendwie auf dem deutschen Markt. Also damit steht's ja und fällt's ja auch immer. Aber ich glaube auch, dass das sich noch ein bisschen bewegt.
Cool, behalten wir im Auge.
Ja. Eine Karte, die auf jeden Fall, oder nicht Karte, sondern Box, über die wir auch schon hier gesprochen haben, wurde versteigert. Und zwar, Jordan hatte ja die Fleer Packs, glaube ich, ein paar unterschrieben und aber auch die Fleer 86, 87er Box. Und mit den legendären, heute habe ich es, Rookie-Karten drinne. Und die wurde jetzt verkauft für 1,5 Millionen US-Dollar. Also wahrscheinlich weniger als die Cooper Flag, diese Box von Michael Jordan unterschrieben. Die auch zertifiziert.
Ach, schönes Autogramm auch, ne?
Ja.
Sieht geil aus.
Rookie Card Box steht drauf. One of One hat er noch draufgepackt. Auch in so einem schönen Holzkoffer die jetzt. Fand ich auch ganz, ganz nice eigentlich.
Gut, Golden hat letztens aus so einer Box halt 5 MJs rausgeholt, ne? Die waren jetzt wohlala geil centered. Also die werden alle wahrscheinlich eher so Richtung PSA 7 wandern. Aber cool. Cool. Wobei ich mitbekommen habe, MJ hatte, also wahrscheinlich nicht offiziell, aber es gab schon mal so Boxen, wo MJ unterschrieben hat, auf ein Upper Deck, authentifiziert tatsächlich. Die gingen vor 2-3 Jahren so für 180.000 US-Dollar. Immer so als Vergleich.
Was? Verrückt. Dazu geht die erste Michael Jordan Jersey Card in seinem Bulls Trikot, also quasi das erste Bulls Jersey Unterschrift geht in Auktion, auch sehr, sehr geile Karte, ihr habt die auch alle bestimmt irgendwo schon mal gesehen.
Jo.
Upper Deck 88, 89 Jersey Autograph.
Schönes Autogramm auch, ne?
Ja, auch geile Karte einfach, also die Karte ist wirklich so schön. Karte. Genau. Jetzt kommen wir zu dieser spannenden Story, die ich vorhin schon mal angedeutet habe. Und zwar.
Erzähl mal.
Gibt es eine Hornus-Wagner-Karte? T206, Hornus-Wagner, habt ihr alle schon mal gesehen, gehört, sicherlich. Diese Karte wurde in den 70er Jahren, das muss ich hier ein bisschen ablesen, weil ich mich vorhin da so ein bisschen Zusammenfassung gepackt habe, wurde in den 70er Jahren stark beschnitten, also zusammengeschnitten. Auseinandergeschnitten. Für nur $1 wurde die im Cardshop gekauft in New Jersey und da war fast der komplette Hintergrund war damals weggeschnitten und es blieb quasi nur das Bild, wo Hornus Wagner drauf ist am Ende. Und quasi der Rand, der weiße Rand wurde weggeschnitten. Dann später, ein paar Jahre später, wurde diese Karte professionell restauriert. Also nicht nur geklettet, gereinigt, sondern es wurden eben diese fehlenden Teile wurden so umfangreich rekonstruiert, dass die Karte wieder optisch so aussehen sollte, wie sie vorher als vollständige Karte war. CGC hat diese Karte dann gegradet als Hornus Wagner, T206, und hat eben draufgeschrieben, Authentic Restored. Also steht unten mit drauf, Restored. Das heißt, man hat die Karte nicht verändert, oder siehst, dass die Karte nicht unverändert ist oder im Original, sondern sie haben schon gesagt, hier, da ist was passiert. Und diese Karte wurde jetzt versteigert für 1,33 Millionen US-Dollar auf dem Auktionshaus Love the Game Auctions. Bisschen Hintergrund noch zu den Personen. Keith Olbermann scheint irgendwie in den USA eine größere TV-Medienpersönlichkeit zu sein. Der war der Besitzer der Karte, der wusste lange nicht, was er da eigentlich auch in den Händen hält mit dieser ganzen Backstory von dieser Karte und hat die dann jetzt 2026 eben gefunden wieder und, das ist auch geil, und versteigert auf eben diesem Love of the Game Auktionshaus. Und das fand ich so spannend, weil dieses Restoration, das hatten wir, glaube ich, hier auch schon mal bei irgendeinem Thema, ist ja im Kunstgewerbe gängig, ne? Hast du ja auch, glaube ich, mal erzählt.
Wird halt da relativ oft gemacht, weil einfach mit den Kunstwerken nicht gut umgegangen worden ist. Sie wurden irgendwie der Witterung ausgesetzt, denn weil als die Prügel gemalt worden sind, gab es noch keine temperierten Räume, da gab es meistens auch noch keine Heizungen. Das heißt, die Bilder haben unfassbare Temperaturschwankungen mitgenommen, Farbe ist abgeplatzt, dann kann man die halt restaurieren. Das ist dann auch nichts Unübliches tatsächlich. Bevor die dann meistens in ja, Humidor-artige Tresore wandern und dann da auch einfach nicht mehr ausgeholt werden meistens. Ich finde, also es ist natürlich keine Originalzustand-Hornus-Wagner-Karte mehr. Ich finde, das wurde oben irgendwie vermerkt mit Restored. Vielleicht hätte ich mir jetzt bei der Karte gewünscht, dass da nochmal ein Slash steht mit Handcut, weil Handcut ist ja zum Beispiel auch jetzt nichts Unübliches bei den Karten. Da gibt es auch so eine Pele-Rookie-Karte zum Beispiel. Die gibt es nur als Handcut. Das heißt, die wurde rausgeschnitten. Und bei manchen Karten hat damals dann der Besitzer dann noch einen weißen Rand rumgelassen. Bei anderen Exemplaren ist der Rand zum Beispiel weggeschnitten worden. So bei der, die wurde ja auch komplett runtergetrimmt im Prinzip. So, das vielleicht noch mehr als Anmerkung oben mit reingeknallt. Aber am Ende des Tages, es ist eine authentic Karte. So, das worum es geht, das Motiv mit Wagner ist aus der Zeit. Alles, was drumherum ist, der Unterbau ist quasi neu, es ist vermerkt. Ich finde das jetzt legitim. Also, wenn man das weiß, man bezahlt den Preis dafür, dann weiß das halt eben auch.
Und man bezahlt auch den Preis auch für die Story. Dementsprechend haben die beiden sich nämlich gesagt, wir machen das,
total.
Wir verkaufen die Story, weil die Story ist natürlich auch super spannend und interessant für diese Karte. Also an sich, die Karte ist schon spannend, aber die Story jetzt noch, wie diese Karte zustande gekommen ist, ist natürlich auch sehr, sehr spannend.
Gibt es denn Fotos von der Karte, wie die unrestauriert aussieht? Das fände ich halt auch super spannend.
Ich weiß nicht.
Guck mal, das ist doch die Karte, die Sebi in der Hand hatte, von Memory Lane Incorporation.
Ja, da sieht man sie auf jeden Fall, so wie sie verratzt aussehen könnte. Aber man sieht jetzt nicht diese Karte selbst, wie sie früher
aussieht. Das hätte ich noch geil gefunden. Weißt du, dass man mal gesehen hätte, so wie sah die Karte vor der Schönheitskur aus. Ich muss übrigens sagen, dass sie in CGC Slab ganz cool aussieht. Nur mal so am Rand. Die schwebt da richtig drin, weil das Slab so klar ist von denen. Ich mag das.
Ja. Die ist auf jeden Fall auch dort gewesen auf der National, diese Karte, tatsächlich. Vielleicht nochmal ein Verhältnis zu setzen. Die letzte PSA 1 Hornus Wagner wurde für 5,124 Millionen Dollar verkauft. Also man zahlt
natürlich. Ja, dann passt auch der Preisabschlag.
Genau.
Das ist doch in Ordnung.
Schon ein Preisabschlag auf jeden Fall. Aber genau. Das vielleicht fand ich eine sehr, sehr interessante
Story. Das ist eine schöne Story, Markus. Dankeschön.
Ja, fand ich auch.
Danke.
Was sagt der Chat? Design der Karte, es ist einfach, schreibt Animatrix. Ich finde den Zusatz sehr gut, man weiß auf jeden Fall, was da los ist. Büroschrank schreibt noch, Tennis wird safe noch steigen, finde immer mehr, haben da Interesse dran. Noch zum Thema Tennis. Jetzt gucke ich gerade mal auf meine Liste. Zwei Themen habe ich noch. Einmal Snoop Dogg ist am Start. Der hat irgendwie gesagt, ich zeichne eine Karte, und zwar eine Ohtani-Karte. Hat er zumindest gesagt. Had Fun Designing Ohtani Card. Der war wohl Teil dieses Projekts 70. Wurde eingeladen von Topps und hat eben diese Karte mitgezeichnet. Witzig.
Ja, ist ja von 2022. Da hat Snoop Dogg hinten sah seinen Hund verewigt. Genau, so ein bisschen Peanuts Design ist halt irgendwie Topps Project 70. Ist ja dann diese Kunstkarten, wo ja auch Ivan für Topps gemalt hat und immer wieder malt. Ich finde das cool. So.
Genau. Das zum einen noch. Und was ich auch gesehen habe, ein cooles Video, ich weiß gar nicht, wer mir das geschickt hat. Ich glaube, weiß gar nicht, wer, irgendjemand aus der Community hat mir das
geschickt. Das habe ich dir geschickt und ich habe geschrieben, wir brauchen das. Und zwar ist es richtig geil. Es gibt so ein Gadget aus den USA. Wir müssen noch gucken, wie wir das hier herkriegen. Das machst du dir um den Finger oder kannst du so auch tragen. Und das hat einen Barcode-Scanner. Und dieses Gadget ist aber mit Cardladder verbunden. Das heißt, du musst nicht mehr diese Cert-Nummern eintragen in Cardladder. Du kannst einfach mit dem Ding oben den Barcode scannen und bekommst automatisch in deiner App angezeigt, gibst die Karte, du kriegst die Fotos aus der Database und halt eben die Comms. Und ich find's richtig geil. Und das Ding kostet $65. Und ganz ehrlich, Markus, das können auch mal gute Geschäftsausgaben für uns sein.
Also ich fand's auch sehr spannend und interessant. Es ist, glaube ich, kriegst du bei Amazon, wie du gesagt hast. Ich frag mich, aber du kannst doch auch mal im Handy machen.
Ja, aber das dauert ein bisschen. Also ja, natürlich kannst du das auch mit dem Handy machen, aber wahrscheinlich geht's dann darüber noch mal einen Ticken schneller, könnte ich mir vorstellen. Ich find's aber geil. Also wenn du jetzt wirklich so Hardcore-Händler bist und machst den Move oft, kann sich das halt schon lohnen.
Ja, ja.
Ich fühl's halt einfach. Genau, das ist es halt.
Ich find's einfach geil. Also für die, die es nicht sehen, ist wie so ein Ring am Finger und der hat so einen Scanner eingebaut.
Ja, schon richtig, genau. Wie so ein kleines Batteriefach, was man sich irgendwo drum schnallt. Dann, egal, lassen wir das.
Ja, gut. Fühlt ihr es auch? Schreibt's mal rein, Büroschrank, ob du es auch so fühlst, wie Alex es fühlt. Dann ein, zwei News haben wir noch am Start. Wir haben unter anderem, was heißt News Releases, wollte ich sagen. Wir haben unter anderem dabei die, das war nämlich auch sehr nicht umstritten, aber da ging die Meinung so ein bisschen auseinander, zumindest habe ich, glaube ich, eine andere wie viele von euch, die Alter Egos. Supershot Printed sind bei Top Scrum Update Basketball. Die kamen jetzt raus die Tage, letzte Woche, glaube ich. Und ich finde manches sensationell, also mit einer der besten Karten. Andere, wo ich sage, also das speziell ging es da in dem Fall um die Wemby-Karte. Ich glaub, weiß gar nicht, ob die hier mit abgebildet ist, in dem Fall nicht. Ja. Der ist so als ein Alien dargestellt und ja, ich weiß, dass er als ein Alien definiert wird, aber da habe ich ihn gar nicht mehr als Spieler so erkannt. So, und deswegen fand ich die jetzt irgendwie nicht so geil. Die anderen, wo man zumindest noch kennt, um welchen Spieler es geht, die finde ich schon ganz geil. LeBron James auf dem Thron und so, die Steph Curry als Koch und so, das finde ich schon ganz geil. Aber nicht alle.
Ja, also es haben ja auch ein paar reingeschrieben. Also es gibt, für mich ist die Shohei Ohtani Alter Ego Karte einer der schönsten modernen Sportkarten aller Zeiten, jetzt bei den Designs. Ich glaube, darüber kann man immer streiten, ob man das jetzt cool findet, ob man es nicht cool findet. Am Ende des Tages wird sich keiner von uns darüber beklagen, wenn er so eine Karte zieht. Und ich finde auch die Alter Egos per se vom Design-Einsatz und auch mal was anderes zu machen, finde ich sehr, sehr gut. Ist nicht alle Motive sind jetzt mein Favorite. Ich finde zum Beispiel die Jokic-Karte mega geil. Mit den Pferden da im Hintergrund und dieser Joker-Analogie, das ist schon eine sehr, sehr geile Karte.
Ja, die ist zum Beispiel sehr, sehr geil, ja. Stimmt. Genau, das zum einen, die kamen raus. Dann wusste ich auch nicht, ist irgendwie ein bisschen an mir vorbei. Goodwin Champions ist auch hier rausgekommen. Da hatte Lamine Jamal mit drauf unterschrieben, Signature Kicks und auf einer Karte einfach zweimal unterschrieben. Einmal auf dem Memorabilia und einmal auf der Karte.
Aber ganz, ganz selten, Lamine unterschreibt nie mit Rückennummer. Das ist das erste Lamine-Autogramm, was ich mit Rückennummer sehe, mit der 10. Also es könnte im Long Run ein Autogramm oder eine Karte sein, die gar nicht so uninteressant ist.
Ja. Tatsächlich. Also hier schreibt jemand, dass es seine ist. Evaluation Cards Collectibles. Wenn er
freut uns. Glückwunsch.
Weil ist er damit am Start. Dann für alle Star Wars Fans da draußen, Star Wars Chrome Galaxy kommt jetzt raus. Wie ihr wisst, Star Wars bin ich auch nicht zu Hause, aber auch da ein paar coole Karten. Hier gibt's auch diese Figurkarten, wie heißen die? Diese Figurkarten. Sehr dunkles Set, aber auf jeden Fall für die Star Wars Fans sicherlich interessant. Ja, hier hat ja jemand geschrieben, die Minions brauchte, also die Outer Egos finde ich cool, aber die Minions finde ich Quatsch. Da war doch aber auch jetzt ein Rekordverkauf für so eine Curry-Minion-Karte, oder?
Ja, aber auch dann wieder zwei Wochen später, dass die Preise halt so gedroppt sind. Ich glaube, die sind um 50% eingekracht. Boah, ich glaube, das waren so 23.000 US-Dollar und dann zwei Wochen später ging der Prügel für 14 oder so. Ja, also Chat schreibt, Dinge, die Welt nicht braucht. So, ja, es ist halt, guck mal, es ist auch alles Geschmackssache. Ne? Aber es bringt ja nichts, sich jetzt darüber aufzuregen. So brauchst du, also braucht es die Welt, die Hobbywelt braucht es vielleicht auch einfach mal neue Designs zu haben, neue Leute ins Hobby zu ziehen und ein paar Experimente zu machen. Ich meine, wir können uns den ganzen Tag irgendwie ein cooles Refractor-Design angucken, uns darüber irgendwie freuen. Aber ich glaube, man soll halt Sachen nicht immer so abtun. Das finde ich dann auch mal so ein bisschen langweilig. Geht ja auch in deiner Sammler-Journey darüber, sich immer weiterzuentwickeln und neue Sachen zu sehen. Du willst ja sammeln und nicht verwalten. Ne? So, deswegen Tellerrand nehmen, drüber gucken und sich drüber freuen.
Genau, aber es ist absolut legitim für den einen. Ist es was, für den anderen nichts. Also das ist absolut legitim. So, deswegen haben wir immer, sagen wir immer, Design, Geschmack ist da total unterschiedlich. Das Richtig. War's mit den Releases, Leute. Das heißt, wir sind durch für heute. Jetzt kommt aber der Cliffhanger, den wir ganz am Anfang der Sendung angekündigt haben, oder?
Wir haben noch eine wichtige Sache. Oben ist ein Video gestern geteilt worden. Wir sind zwar nicht in der TCG-Bubble unterwegs, aber gestern Nacht wurde einem Pokémon-Kartensammler sein Koffer entwendet. Und in dem Koffer sind rund 80.000 Euro Value drin. So, der hat auf seinem Profil, Markus zeigt es gerade, da seine ganzen Karten, genau, Cronate, wie da seine ganzen Karten aufgelistet, die gestohlen wurden, sind auch teilweise sehr, sehr einzigartige Karten. So guckt euch den Post mal an und wenn ihr auf der Cardshow seid und euch springt so eine Karte an, warum auch immer, spielt ja keine Rolle. Denkt vielleicht an den Kollegen und meldet euch bei ihm, weil das ist schon ziemlich heavy, wenn da so ein Koffer wegkommt, mit so viel Wert drin. Ist das doppelt und dreifach schmerzhaft. Deswegen gerne mal die Augen offen halten. Das war uns nochmal wichtig, das zu betonen.
Ja.
Und auch da gilt's wieder. Diese ganzen Kommentare darunter. Ja, wäre mir nicht passiert. Warum nimmst du den Koffer mit? Musst einen AirTag mitnehmen? Ja, Digi, aber der Kommentar bringt keinem was. Okay? Einfach immer überlegen, wenn du was schreibst, generiert das einen Mehrwert. Wenn die Antwort darauf nein ist, einfach nicht abschicken. Das hilft keinem. Okay, danke.
Bei der Größe, ne? Wieso, das ist hier zum
Beispiel. Es wurde schon einiges gelöscht. Gestern Abend war es richtig wild unter dem Post. Okay. Also wirklich. Also die ganzen Fensterbank-Soldaten hatten alle richtig gute Ideen gehabt. Also es ist wirklich abenteuerlich.
Sehr gut. Ja, genau. Das noch dazu.
Ja.
Danke, hab ich vergessen.
Genau. Announcement? Ja, weiß ich nicht. Wir können ja mal einen Tipp geben. Also, erklären Halunken. Am Samstagabend von der Garten mit in Düsseldorf haben wir uns Gedanken gemacht. Und eventuell gibt es ein richtig feines Event für die Futterluke. Freut euch drauf. Haltet Ohren und Äuglein offen. Wir werden es kommunizieren. Und nicht nur wir, sondern auch andere Kanäle. Und dann könnt ihr dann richtig schön am Samstag im Rahmen der Cut Madness noch einen richtig schnuckeligen Abend mit uns verbringen. Seid gespannt.
Ja.
Wir spannen euch jetzt mal auf der Folter.
Ja. Also mehr Details folgen sehr zeitnah, auf jeden Fall. Freuen wir uns auf jeden Fall sehr drauf. Alex released seine eigene Uhrenmarke.
Dinge, die nicht passieren werden, Teil 18.
Was aber passieren wird, sehr guter Übergang, wird der Donnerstag auf deinem Kanal sein.
Yes. Was
wird da passieren, lieber?
Wir gehen rein. Wir machen Rudel gucken. Wir gucken uns ein paar YouTube-Videos an. Wir haben einiges, also sehr coole Sachen. Einmal gucken wir uns das Video an von PSA, die bei Kyle waren, King of Cards. Dann gucken wir uns das Video von Tops an, die bei Kiki und Ivan im Store waren. Und dann gucken wir uns das Video an von dem lieben Mischa, glaube ich, der diese Trade-Up-Challenge gemacht hat, der beim E-Balle war und beim NFL-Sammler. Das schauen wir uns mal an. Und dann machen wir vielleicht noch ein bisschen Kartenshopping. Ich schau mal.
Freunde.
Das ist der Plan.
Donnerstag, genau. 20 Uhr, Hamptons Card Club.
30.
Für 30. Sehen wir uns. Falls ihr den Podcast am Freitag noch nicht gehört habt, der wieder sehr, sehr schön war. Ich habe ihn auch schon mit 14 Mal wieder gehört. Nein, aber ich habe ihn einmal gehört. Stark. Am Freitag kommt der Ganze auf YouTube, wenn ihr uns da nochmal sehen wollen. Schauen. Und am Donnerstag, wie gesagt, Alex reinschalten. Wir sehen uns sonst auch wieder am Dienstag nächste Woche. Bis dahin, Leute, bleibt gesund.
Tschüss.
Tschüssi.
Schlaf gut.